Digital Workplace Podcast, powered by IPI. Dein Schlüssel zur modernen Arbeitswelt mit Microsoft.
Hallo und herzlich willkommen zum Digital Workplace Podcast. Mein Name ist Andreas und in meinem Podcast versorge ich euch alle 14 Tage mit Neuigkeiten rund um die Themen Collaboration, Digital Workplace und New Work. Ihr seid neugierig geworden? Gut, dann kommt jetzt hier die neueste Episode für euch. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur nächsten Episode des Digital Workplace Podcasts. Heute bei mir zu Gast Sascha Palmberg als Head of Digital Transformation bei der Daimler AG. Und wir haben uns in unserem Gespräch darüber ausgetauscht, wie zum einen Saschas Arbeitsalltag aussieht, wie aber auch gerade in Zeiten von Corona die Zusammenarbeit bei Daimler bewerkstelligt wird. Und ja, dieses Gespräch hat sich etwas dynamischer entwickelt, was ich sehr, sehr schön finde. Und wir haben eine Menge spannende Themen abgedeckt und abgewickelt und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns dann wie gewohnt zum Ende des Podcasts nochmal wieder. Gut, Sascha, dann würde ich sagen, legen wir los. Herzlich willkommen zur nächsten Episode des EP-Podcasts. Freut mich total, diesmal mit einer bisschen größeren Zeitdifferenz von 6 Stunden durch die Zeitverschiebung nach Taiwan. Also von daher erst nochmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Danke.
Du bist Head of Digital Transformation bei der Daimler AG, ja? Oder beim Daimler, wie man so schön sagt. Vielleicht fangen wir damit mal an. Da kann man jetzt ja relativ viel reininterpretieren. Einfach mal aus deiner Warte, was ist deine Aufgabe beim Daimler jetzt seit einer geraumen Zeit?
Ich habe mich früher, als ich noch auf der anderen Seite der Medaille gesessen habe und immer zu den diversen Events von diesem Weltkonzern eingeladen wurde auf der gesamten Welt, weil ich darüber berichtet habe, mich immer gefragt, woher kommen denn diese irren Jobbezeichnungen, die man auf Visitenkarten bekam, und habe mich hier und da gefragt, ob die ausgewürfelt werden. Mittlerweile bin ich mir sicher, dass es da irgendwie so einen 300-seitigen Würfel irgendwo gibt und der wird dann mal ordentlich in die Mitte geschmissen und dann schauen wir mal, dass wir irgendeinen fancy englischen Titel uns nur noch rausdrücken, weil es ist halt so. Aber um es zu erklären, und dann macht es in einer gewissen Art und Weise auch Sinn, man kann sich diese Position oder diese Aufgabe innerhalb des Konzerns wie eine Art von Inhouse-Consultant vorstellen, der die Möglichkeit hat, als freies Radikal eigentlich an alle Bereiche anzudocken. Und damit meine ich nicht nur Bereiche, sondern auch die entsprechenden Marken. So ein Weltkonzern wie Daimler, ich glaube, wir haben so etwas über 20 verschiedene Marken weltweit, die zum Teil vielen Menschen einfach auch überhaupt nicht geläufig sind. Also ich denke mal, so hinter Karlsruhe wird es schon schwierig, für einige außer Mercedes-Benz noch eine weitere Marke. Vielleicht kommt man noch so smart raus. Aber dass zum Beispiel Daimler Marktführer bei den gelben US-amerikanischen Highschool-Bussen ist, das weiß ja in Deutschland kaum jemand. Oder dass wir Marktführer generell bei Nutzfahrzeugen sind, bei den LKWs und bei Trucks. Zum Beispiel hier bei uns in Taiwan sind das die ganzen Fuso-Trucks, die hier rumfahren und den 7-Eleven beliefern. Das ist auch eine Daimler-Marke. Und so kommt einfach einiges zusammen, mit denen man zu tun hat. Und dann kann es von Kommunikationsstrategien bezüglich unserer eigenen Kanäle, unserer Plattform, bis hin zu, wie erkläre ich unseren Accountants oder auf Deutsch Buchhalterinnen, was denn digitale Transformation ist. Und dann sieht man, glaube ich, auch ganz gut, was für ein Spagat das ist. Ja? Mhm. Also zwischen Sascha, komm mal vorbei. Wir reden gerade darüber oder machen uns gerade darüber Gedanken, wie wir Over-the-Air-Updates in unser Infotainment-System einspielen und welches Wording wir nutzen. Und du hast doch wahrscheinlich ein bisschen Erfahrung mit den ganzen Updates von den Samsung, Huaweis und Apples dieser Welt, wenn sie auf dem Smartphone dir eine neue Firmware aufspielen. Wie machen wir das im Auto? Komm doch mal vorbei, guck dir das an. Oder guck mal hier, ich glaube, wir machen uns gerade Gedanken darüber, wie die Zukunft des Schlüssels aussehen, des Autoschlüssels aussieht. Ja, brauchen wir das überhaupt so? Möchtest du dir das Design mal angucken? Wie fühlt sich das für dich an von der Usability? Gib doch mal Feedback bis hin zu, ja, erklär mal ein paar Buchhalterinnen, was digitale Transformation ist. Also sehr abwechslungsreich und sehr breit aufgestellt, ja.
Ja, und diese freie Radikale, wie du sie genannt hast, ist ja wahrscheinlich auch, ich sag mal, ein Grund, sich wahrscheinlich von extern jemanden wie dich dann zu holen mit dieser Expertise, als das intern versuchen zu besetzen oder so eine Stelle intern durch einen Kollegen, der schon da ist, zu besetzen. Gerade weil du wahrscheinlich definitiv anders denkst als der ein oder andere, der jetzt schon 15 bis 20 Jahre oder beim Daimler beispielsweise schon gelernt hat, ja, oder da schon mehrere Jahre ist. Also diese Freiheit und diese Radikalität in der Denkweise und der Herangehensweise ist, denke ich mal, dann auch so ein Punkt zu sagen, ich hole mir jemanden von extern.
Das will ich jetzt erstmal nicht unbedingt unterstellen, ja. Das ist, dass die Horizonte innerhalb so eines Konzerns mit 300.000 Mitarbeiterinnen weltweit dann doch in jeglicher Form beschränkt sind. Ich glaube eher, dass wenn du über mehrere Wochen, Monate in der gleichen Umgebung mit den gleichen Kolleginnen sitzt, du dich eines Tunnelblicks überhaupt nicht erwehren kannst. Du sitzt in einer Filterblase drin, aus der ist es sehr, sehr schwierig herauszubrechen. Du bist in deinen Denkprozessen und Mechanismen gefangen. Du hast bei uns Bereiche, die über Jahrzehnte sich in einer, das haben wir immer schon so gemacht, Welt befinden. Und da ist es dann, insbesondere wenn es auch noch erfolgreich ist und wenn diese Prozesse funktionieren, sehr, sehr schwierig auszubrechen. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass es darum geht, zu erklären, wie würde das irgendein hippes Startup in Taipei, Tel Aviv oder Seattle oder San Francisco machen.
Und dieses eingefahren, wenn Dinge eingefahren sind, was du ja gerade sagst, und auch noch erfolgreich sind, wie bist du da rangegangen oder gab es da irgendwelche besonderen Herausforderungen, jetzt mit den Kollegen dann wirklich zu sprechen und zu sagen, du, überleg mal, vielleicht können wir es ja auch anders machen. Also wie hast du die eingefangen oder dann auch vielleicht davon überzeugt, sich A, erstmal mit dir an den Tisch zu setzen und B, dann vielleicht auch noch so eine andere Idee ja, zu nutzen oder zu nehmen und weiter zu verfolgen, im Gegensatz zu der, die jetzt seit 20 Jahren erfolgreich ist, beispielsweise.
Es hat vor allen Dingen eine ganze Menge mit Diplomatie zu tun. Ein Wörtchen, das mit Zeit meines Lebens nahezu fremd war. Fremdelte ein wenig damit, meine rhetorischen und didaktischen Fähigkeiten in Richtung Diplomatie hin zu verschieben, anstatt zu sagen, Freunde, alles schön und gut, aber es geht besser. Mhm. Ja, wir haben doch keine Zeit. Ich glaube, es hat eine ganze Menge damit zu tun, dass gegenseitiger Respekt vorhanden ist, dass die Expertise des Gegenüber schnell anerkannt wird und dass man gemeinsam versucht, vorwärts zu kommen. Es geht ja hier nicht darum, zu erzählen, Freunde, all das, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt, das könnt ihr jetzt mal auf den Scheiterhaufen der Geschichte packen. Und wir gehen jetzt in eine völlig neue Welt und ein neues Universum, sondern es geht darum, dass wir lernen, gemeinsam lernen, was gut lief und gut funktionierte, aber auch zu schauen, was in anderen Bereichen gut funktioniert. Und das ist, glaube ich, die allergrößte Herausforderung. Transformation, Innovation geschehen äußerst selten in deiner Branche. In deiner Industrie, ja, also du kannst, wenn du meinst, dass ein Mitbewerber auf in einem gewissen Bereich innovativer ist als du, kannst du maximal aufholen. Ja, du wirst diese Innovationshöhe maximal nur erreichen können beziehungsweise gleichziehen können. Es ist also sehr schwierig, da Leapfrogging zu betreiben, einfach sie zu überholen. Da ist es viel, viel wichtiger, Innovationen sich anzuschauen, die man nicht unbedingt der eigenen Branche und Industrie zuschreibt. Denn genau da findet dieses Schöne, das wäre jetzt halt der klassische Beratersprech, outside of the box thinking statt. Ne? Also außerhalb der Komfortzone sich umzusehen. Und es gibt hier, ich würde fast sagen, dass es alternativlos ist, wenn du Transformation antreiben möchtest. Das funktioniert nur außerhalb deiner Blase und du musst sehen, was können wir reinholen, was hilft uns hier weiter und wie können wir das mit den Prozessen, die seit vielen, vielen Jahren und zum Teil seit Jahrzehnten, ne, also es gibt ja diesen schönen Spruch, ja, dass ein beschissener Prozess, wenn er digitalisiert ist, halt ein beschissener digitaler Prozess wird. Also man muss nicht auf Teufel komm raus jeden Quatsch digitalisieren, wenn es funktioniert. Wir müssen hier zusammenkommen und wirklich den goldenen Mittelweg finden.
Also dann ist das aber auch, was ich da jetzt so ein bisschen, was du am Anfang sagtest, ja auch raushöre, so ein bisschen eine persönliche Veränderung hinsichtlich der Diplomatiefähigkeit sozusagen. Also nicht immer wirklich auf Teufel komm raus, auf gut Deutsch gesagt, jetzt seine Meinung zu sagen, die öffentlich kundzutun und dann auch wirklich darauf zu bestehen, sondern auch mal etwas diplomatischer an gewisse Dinge heranzugehen. Ne? Aber das war fiel dir das schwer? Also Das ist ja nichts, was man so über Nacht von jetzt auf gleich macht, wahrscheinlich.
Es wird mir Zeit meines Lebens schwerfallen. es wird mir Zeit meines Lebens schwerfallen, in ein Meeting reinzugehen und 30 Minuten lang die Klappe zu halten. Das wird mir immer schwerfallen.
Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen.
Das ist ganz einfach, weil ich einfach die Hummeln in der Buchse habe. Sorry, und mir denke, ey, der Tag hat nur 24 Stunden und wir haben 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr. Und wir müssen gewisse Sachen ich bin ja auch in eine Meeting-Kultur hineingekommen. Ich bin in eine E-Mail- und Meeting-Kultur hineingekommen, die ich in dieser Form nicht kannte. Man kann Sachen auch kaputt mieten.
In der Tat, ja. Und wahrscheinlich die Gefahr, dass je größer so ein Unternehmen ist, jetzt völlig losgelöst jetzt von Daimler, je größer so ein Unternehmen ist, desto größer natürlich die Gefahr, dass man sich unter Umständen zu Tode mietet und jetzt noch ein Meeting und dann es kommt nur jeder Zweite irgendwie vorbereitet da rein, jeder Zweite weiß, was er da soll und rausgehen tut man ohne irgendwelche Dinge und hinterher weiß keiner, was besprochen wurde und wer jetzt was macht. Ne? Also das sind ja so diese Klassiker.
Das kann ich genauso bestätigen und das ist auch kein Affront gegenüber meinen Kolleginnen und Kollegen, das einzugestehen, sondern man muss verstehen, dass es eine Welt ist, die genau mit dieser Methodik sozialisiert wurde. Das ist so. Und das ist für jemanden, der aus einer Welt gekommen ist, wo zwischen Idee und Umsetzung roundabout 2,5 Sekunden lagen, einfach sehr, sehr schwierig zu akzeptieren.
Ich wollte gerade sagen, du kommst ja nun aus einem völlig anderen Background und Hintergrund, ne? Mit Mobile Geeks beispielsweise, ja, wo du mehr oder weniger dein eigener Herr warst und sagst, okay, du sagst innerhalb von wenigen Sekunden bis Minuten irgendwie von der Idee bis zur Umsetzung, ich pack da eine neue Seite rein, pack das da drauf, bumm, Live Publishing, da ist es. Ne? Also genau. Das ist ja gänzlich, sind ja Welten.
Ja, absolut. Ich glaube, dass wir die Sorgfaltspflicht und die Weitsichtigkeit und die Art und Weise, wie solide Dinge geplant werden. Letztendlich muss man ja nun mal festhalten, so ein Auto besteht so roundabout zwischen 3 und 5.000 Einzelteilen. die von zig Zulieferern kommen, weltweit gesourced werden müssen, just in time angeliefert werden müssen, dass keine Lagerkosten entstehen, auch entsprechend schnell dann zum Händler kommen, damit es keine Standkosten entstehen und irgendwann ganz schnell zum Kunden kommen. Das ist, es gibt nichts Komplexeres, wahrscheinlich als die Massen- und Serienproduktion von Automobilen. Mhm. Ja, selbst eine Rakete wird bezüglich ihrer Komplexität nicht so schwierig sein, weil da baust du ein oder zwei Dinger von. Ja, und dann hast du ein Riesenteam, was sich da zusammensetzt, hast du auch nicht irgendwie einen Zeitdruck. Aber ein Produkt abzuliefern, was aus so vielen Einzelteilen und Bauteilen besteht, mit so einer Komplexität, und das dann 300.000-400.000 Mal im Jahr zu produzieren, das ist eine etwas andere Hausnummer. Und ich glaube, dass diese Form des Denkens und der Planungssicherheit sich auch auf sehr produktfremde Bereiche übertragen hat, wo das einfach nicht so angebracht ist.
Und jetzt hatten wir ja eben schon diese Meetingkultur, wo du da reingekommen bist, so als eines der Beispiele. Gab es denn auch, ich sag mal, wenn man in so ein Unternehmen kommt, positiv Beispiele, also wo du sagst, das hätte ich jetzt so nicht vermutet. Ich meine, dieses Meeting-Beispiel ist so ein nicht unbedingt positives, ne? Man kommt halt in so eine Meetingkultur rein, die nicht so optimal und nicht so effizient ist, aber gab es denn auch positiv Beispiele?
Ja, es gibt hier zu 90% Positivbeispiele. Und wie gesagt, das Zuckerbrot ist weitaus größer als die Peitsche, die ausgepackt werden muss. Aber die Peitsche musst du immer mal wieder ranholen. Mhm. Ansonsten kommen wir da nicht vorwärts. Und ja, Peitschenhiebe tun weh. Und ich möchte auch lieber einen ganzen Tag lieber nur Candy bekommen. Es gibt so wahnsinnig viele Positivbeispiele. Ich habe in der Zeit beim Daimler die Chance gehabt, so irre viel zu lernen. Ein Privileg ist es, hinter so vielen Kulissen zu schauen. Die Art und Weise, wie Kommunikation in so einem Großkonzern gemacht wird, wie du mit Krisen natürlich umgehst. De facto sind wir seit 3 Jahren in einer Krisenkommunikation. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich vor 3,5 Jahren zum Konzern gekommen bin. Aber
unglücklicher Zufall.
Kurz danach ging es los. Aber ich glaube, dass du in Krisen einfach auch viel, viel mehr lernst, als wenn es alles eitel Sonnenschein ist.
Ja. Ja. Das ist ja wie beim Fußball sagen, oder beim Sport, da lernst du aus negativen oder aus Niederlagen immer mehr als aus einem 3-0.
Also kontinuierlich LinkedIn-Newsfeed zu spielen und zu sagen, hier ein Foto und vielen Dank an das beste Team der Welt. Ich kriege ja jeden Tag 10 Postings auf LinkedIn von dem besten Team der Welt. Das ist alle total irre, weil die sehen alle unterschiedlich aus. Ich frage mich immer, wie viele beste Teams der Welt es überhaupt gibt. Ja, das ist ja die Facebookisierung und Instagramisierung von LinkedIn, die mittlerweile schon geschieht. Und ich kann diesen Quatsch auch nicht mehr sehen. Mhm. Ja, das ist auch ganz, ganz toll. Und Wertschätzung muss immer mal sein, aber haltet doch mal den Ball flach und gib mir ein bisschen Mehrwert. Also, kontinuierlich zu sagen, wie toll und wie geil wir alle sind, das bringt uns nicht weiter, sondern herauszufinden, wo die Jacke brennt, wo wir besser werden müssen, um Neues zu schaffen, Altes zu verbessern, mit diesem gesamten Stab und mit der gesamten Belegschaft vorwärts zu kommen, um dann zu sagen, ey, toll, klasse, danke. Danke, dass ihr dabei wart und euch hier wirklich gestreckt habt und die extra Meile gelaufen seid. Und das hat allen wehgetan und wir haben uns blutige Füße geholt und kommunikativ hier und da auch blutige Nasen, weil wir eine ganze Menge Gegenwind bekommen haben. Aber danke, dass ihr das mit durchgezogen habt. So schwer es war. Aber wisst ihr was? Und genau deswegen haben wir das jetzt hier auch erreicht. Andauernd tolle Erfolge abzufeiern. Zu sagen, dass du mit irgendwelchen Clicky-Bunti-Bildern so und so viele Trilliarden Likes eingefahren hast, weil du irgendeine Influencerin über deine Motorhaube geschossen hast. Das ist so einfach. Ja, das kostet keine Mühe. Ja, das sind Budgetierungen, die ablaufen. Das sind Hochglanzformate, die man erstellt. Das ist einfach. sich aber hinzustellen tagtäglich, ja, die Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich da draußen unterwegs sind, die Nase in den Wind halten und abbekommen in Zeiten, in denen es nicht so gut funktioniert, ja, und die bereit sind und sich sagen, ey, ich halte meinen Rücken dahin und ihr könnt euch dahinter sicher fühlen. Das ist schwierig. Und ich glaube, das kann ich nicht oft genug sagen, dass ich viele tolle Kolleginnen und Kollegen haben, die das tagtäglich machen, ja, und die wirklich sich für den Konzern hinschmeißen und vor allen Dingen, das hört sich immer so blöd an, für den Konzern in diese Schlachten gehen. Nee, das ist es nicht. Letztendlich gehst du jeden Tag dahin, um Kolleginnen und Kollegen zu supporten, weil wir hocken ja alle zusammen in einem Boot. Und das ist, glaube ich, die allergrößte Wertschätzung, die man sich gegenseitig geben kann.
Ja, und wenn die beide Seiten ja regelmäßig oder auch authentisch dann im Idealfall erfahren, ist ja auch die eigene Motivation desjenigen, also jedes Einzelnen, der da in die Fabrik rennt, ins Büro rennt oder in die Fertigung geht oder wohin auch immer, dann ja dementsprechend größer, weil er ja auch diese Wertschätzung erfährt und wie du sagst, dann weiß, okay, egal ob das jetzt hier der CEO, der CFO oder ich persönlich bin hier in meinem kleinen Werk in Sindelfingen, wir sitzen alle in einem Boot, ja, und es erfährt jeder im Zweifelsfall dieselbe Wertschätzung.
Das ist klassisches Tribalism, ja, so ticken Menschen. Früher sind sie alle in die gleiche Höhle gelaufen oder früher hat mal irgendeiner einen brennenden Stock in die Höhe gehalten. Ja, im Mittelalter kamen die ersten Fahnen. Bei Leben des Brian war es eine Sandale gewesen, wo sie hinterhergelaufen sind.
Genau.
Ja, und irgendwann waren es auch Fußballvereine. Aber Konzernkultur, Purpose zu entwickeln, zu begreifen, warum macht man das denn überhaupt jeden Tag? Wir können uns die tollsten von irgendwelchen fancy, schmancy PR-Agenturen Purposes an die Firmenzentraltüren hämmern, wofür wir stehen. Das Allerwichtigste ist, sobald die Menschen begreifen, dass wir oder die Kolleginnen und Kollegen, egal für welche Firma du arbeitest, begreifen, dass wir hier zusammen füreinander da sind und füreinander arbeiten und nicht nur, weil wir pünktlich am 1. unseren Gehaltscheck bekommen, sondern weil wir zusammen was erreichen wollen. Das ist klassisches Tribalism, das ist klassisches Füreinander-Dasein, das ist klassisches Teil einer Familie, würde ich sogar fast sagen.
Ja. Und diese fancy Geschichten, die du erwähnt hast, die kriegst du ja auch, also das ist ja weder authentisch noch führt zu demselben Ziel unterm Strich, weil das kriegst du nicht durch irgendwelche externen Berater irgendwie rein transformiert oder rein operiert in so ein Unternehmen, also Kultur irgendwie von Beratern,
ja. Das machen sie alle.
Man versucht es, aber man sieht ja doch in den meisten Fällen, dass es nicht so wirklich funktioniert. Weil wie du sagst, das muss von innen kommen.
Richtig. In Asien gibt es seit Jahrzehnten. Zu jeder Company, zu der du hier gehst, ja, da hast du irgendwo in der Eingangshalle, wirst du von einem Firmengründer irgendwo ein Statement haben. Wofür steht diese Company? Von dem Firmengründer. Ja, in Japan haben die dann jeden Morgen noch einen schönen Firmentanz oder eine Firmengymnastik. Und dann wird der Firmensong abgespielt. Und irgendwann hat man gedacht, dass in den westlichen Ländern braucht man auch so etwas. Holt ein paar externe Berater rein, die knallen dir dann ein paar Slide-Decks dahin, gehen mit ein paar Millionen aus der Nummer raus und auf einmal hat diese Company einen Purpose. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in jeglichen deutschen Konzern, wenn ich reingehen würde und würde ein Interview machen und sage, sag mir mal eben kurz eure zwei Zeilen aus dem Purpose von dieser Company, dass 99,9% der Belegschaft diese nicht kennen, obwohl sie die haben. Und das ist ein Problem.
Ja, und die haben sie ja im Zweifelsfall auch schon vorher gehabt, bevor die Berater reingekommen sind. Ne? Also es ist ja nicht so, dass...
Natürlich.
Und der Unternehmer sich irgendwie nicht so eine Vision oder sowas überlegt, wofür dieses Unternehmen steht.
Ich möchte mal ganz kurz noch als kleines Beispiel. Bei uns gab es mal diesen Claim bei Mercedes-Benz, das Beste oder nichts oder the best or nothing. Für mich war der in Bezug als reine Marketingphrase oder als Subclaim strotzte für mich voller Arroganz. Weil ich glaube nicht, dass der Gottlieb Daimler, als er gesagt hat, das Beste oder nichts, es genau so gemeint hat. Sondern für mich war das so etwas, was mein Opa mir früher gesagt hatte. Ne? Mach es 100% oder lass es sein. Ja, und aus unternehmerischen Gesichtspunkt her zu sagen, ich möchte das Beste für diese Company erreichen oder ich lasse es einfach sein. Und das war für mich zum Beispiel so ein Claim, wo ich mir sage, genau das ist es. Ja, das muss es sein. Das ist Unternehmertum. Das heißt, wirklich alles zu geben, 100%ig da zu sein. Es gibt kein, ich hab jetzt hier 120% gegeben. Ja, das gibt es einfach nicht. Du kannst es nur ganz oder gar nicht machen. Das ist binär. Machen oder sein lassen.
Und das geht ja so ein bisschen auch in die Richtung, wenn ich es jetzt ganz mache oder auch leidenschaftlich mache mit Hingabe und was alles dazu gehört, dann mache ich es ja auch gerne und dann fühlt sich das auch nicht unbedingt immer, hieß es immer so früher, dann fühlt sich nicht so wie Arbeit an. Und dann gehe ich halt auch diese von dir vorhin schon erwähnte Extrameile, ja, und dann gehe ich die auch gerne. Also dann mache ich es aus Überzeugung, dann mache ich es ganz oder gar nicht. Und wenn ich es ganz mache, mache ich es halt aus vollem Herzen, mit dem Herzen und aus Leidenschaft und dann mache ich es halt gerne. Und dann fühlt sich halt auch nicht zwangsweise wie Arbeit an. Klar, dass es da immer noch irgendwelche Unterschiede gibt, ist klar. Aber es fühlt sich halt nicht an, wie ich mache jetzt 2 Überstunden, sondern das ist halt noch nicht fertig, ich mache es gerne und dann mache ich das Video halt fertig.
Ich folge diversen Kolleginnen und Kollegen aus der Produktion auf ihren Social-Media-Accounts. Wenn ich sehe, mit welcher Ehrlichkeit und Authentizität dort Inhalte produziert werden. Wenn ich sehe, wie Bilder gemacht werden, weil man gegenseitig füreinander kocht und die Sachen für die Pausen mitbringt, ja, wie man sich abfeiert, das hat so etwas, das gucke ich mir an, da kriege ich Gänsehaut.
Da kriege ich wirklich Gänsehaut. Das ist ja auch was Familiäres, ne? Was man normalerweise mit so einem großen Konzern wie einem Daimler oder mit wem auch immer, mit einem weltweiten Global Player dann gar nicht in Verbindung bringen würde, dass man da halt dieses familiäre Feeling hat. Ne? Aber genau das ist halt das eigentlich, was du ja auch schon gesagt hast, ist eigentlich wertvoll unterm Strich. Ne? Dieser Zusammenhalt und Wissen, okay, wir sitzen alle im selben Boot und dann koche ich dem Kollegen halt mal was mit.
Das sind kommunikativ so die Hidden Heroes, die von den Tsunamis der externen Influencer weggeblasen wurden, für die man viel Geld draußen ausgeben muss, damit die einmal kurz in die Kamera reinwinken.
Ich wollte gerade sagen, also ist schade. Ja, das wäre jetzt nämlich noch meine nächste Frage gewesen. Ich meine, die Kollegen, die du jetzt da erwähnst, die sind ja auch externen Social Media Kanälen wie Twitter oder Instagram beispielsweise unterwegs. Mhm. Und das sind ja authentischere, Markenbotschafter, ne? Um das Wort nochmal zu bemühen, oder Corporate Influencer, als die du unter Umständen irgendwie vielleicht sogar teuer bezahlen musst. Ne? Und die dann ganz weder authentisch sind und wo du sagst, also, da erfolgt eigentlich nur noch eine Budgetierung, dann kriegt er seinen Scheck und dann legt er sich da einmal auf die Motorhaube. So, das kommt natürlich ganz anders runter, wenn du dann den Kollegen in der Fertigungshalle an der Motorhaube hast beispielsweise und ganz anderen Kontext hast.
Es wird keiner bei einem Konzern anfangen, nur weil eine Bibi oder ein, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, ja, da auf einmal einen Milchshake bei dir in der G-Klasse trinkt. Damit kann er sagen, boah, weißt du was, das ist es. A, können die Follower sich die G-Klasse nur aus dem Lego-Baukasten leisten? Und das ist überhaupt in keinster Art und Weise arrogant gemeint. Das darf man nicht verstehen. Sondern ich bin ja sehr, sehr ehrlich in Bezug auf zielgruppengerechte Ausspielung von Inhalten. Und zum anderen glaube ich auch nicht, weil für mich ist jede Form von Kommunikation auch eine HR-Kommunikation. Mhm. Ja, wenn ich mich zu erkennen gebe als Teil dieses Tribes, von dieser Familie, von der wir gerade gesprochen haben, dann habe ich auch eine entsprechende Verantwortung. Und Kommunikation nach draußen hin zeigt auch in jeglicher Form, wie funktioniert der Konzern, wofür steht er. Und da habe ich nach wie vor, und das hat nichts mit unserem Konzern zu tun, aber da habe ich nach wie vor etwas andere Standpunkte, ganz klar. Eine andere Form von Kommunikation und nach wie vor hier und da Identifikationsprobleme.
Jetzt sagtest du ja vorhin, ein Großteil deines Jobs besteht eigentlich auch darin, sich mit Kollegen auszutauschen und in Meetings beispielsweise reinzugehen, Expertise reinzugeben, aus der Vergangenheit zu gewissen Themen, die aktuell diskutiert werden. Jetzt sind wir ja im Moment in so einer, naja, nicht einfachen Phase der Kommunikation, sagen wir es mal so, und der Zusammenarbeit im Speziellen. Wie war denn das jetzt die letzten Wochen und Monate? Ich meine, das mit dem Pendeln zwischen Stuttgart und Taipei ist wahrscheinlich sowieso, das ist machbar und planbar. Aber diese Art und Weise der Zusammenarbeit, wie hat sich das die letzten Wochen vielleicht entwickelt?
Also ich werde in diesem Jahr nicht nach Deutschland mehr fliegen. Das ist ganz klar. Und ich frage mich, wann das im nächsten Jahr passieren soll. Ich bin alles andere als Pessimist. Ja, also wirklich, für mich ist immer, wir packen das und wir kriegen das hin und lass uns einfach schauen, welche Lösung wir finden. Aber wenn ich nach Deutschland fliege, wir sind momentan im Vergleich zu von vor 4 Wochen, hat sich die Anzahl der Neuinfektionen vervierfacht. Ja, wir sind in einer Art von potenziellen Wachstumphase im Moment drin. Wenn das so weitergeht, dann mache ich mir wirklich Sorgen. Zumal wir natürlich auch Dunkelziffern haben. Im Peak von der Corona oder Anfang März, April, habe ich mich auch viel damit auseinandergesetzt, wie das in unserem Gesundheitssystem aussieht, wie ICU-Units aussehen, was da los ist. Und da gab es zum Teil, nochmal nicht überall, das sind regionale Hotspots, aber es gab Probleme. Und ich glaube, dass wir in Deutschland mit einer Kombination aus Disziplin und Glück sehr, sehr gut da bisher durchgekommen sind. Deutschland hat ganz klar zu spät reagiert. Das muss man allen Verantwortlichen ankreiden. Das hätte nicht sein müssen. Ja, man hätte viel, viel früher, und wie gesagt, das geht kreuz und quer. Das ist in Bezug auf sämtliche Experten, die gesagt haben, das ist eine Grippe. Sämtliche Experten, die dir erzählt haben, Masken bringen dich nicht weiter, obwohl Studien vorlagen seit vielen, vielen Jahren, die ihre Meinung revidieren mussten. Wir sind trotzdem sehr, sehr gut da durchgekommen. Und das hat eine ganze Menge mit Entschlossenheit zu tun. Wie gesagt, mit der Disziplin der Gesamtbevölkerung. Jetzt tritt so etwas ein, wo ich mir denke, man denkt, das ist jetzt weg, das Ding.
Ja, also ich wollte gerade sagen, also vielleicht ist da die Wahrnehmung im Ausland auch, also entweder eine andere oder genau die gleiche, wie man sie quasi in Deutschland hat. Aber natürlich ist auch hier die Wahrnehmung und die Meinung, die viele innerhalb von Deutschland schon haben, sehr unterschiedlich. Ne? Also ich persönlich konnte jetzt auch nicht verstehen, dass jetzt jeder unbedingt, ja, ich möchte Urlaub haben und ja, ich möchte vielleicht besseres Wetter haben, aber nein, ich muss jetzt nicht zwingend irgendwie nach Malle fliegen oder woanders hin. Ne? Und dann geht das dieses Jahr halt nicht
mehr. Du musst auch nicht mit 10.000 Leuten an der Ostsee am Strand sitzen.
Genau.
Das ist völlig egal, wo du das dir abholst. Bleib doch mal einfach nur einen Sommer mit dem Hintern zu Hause und machst du mal schön Urlaub auf Balkonien.
Ja, wir waren in Gardern, wir waren auf der Terrasse. Ja. Von daher, ich kann das durchaus nachvollziehen. Also außer irgendwie mal ein Tagesausflug mit Kind hat nichts stattgefunden.
Wenn jetzt natürlich jemand sagt, ich habe leicht reden, weil ich auf einer subtropischen Insel wohne, ja, völlig richtig. Ja, nicht böse sein, aber hätten wir hier eine Entwicklung wie in Deutschland, nochmal, wenn hier 4 Neuinfektionen am Tag sind, dann hast du auf 10 verschiedenen Sendern rund um die Uhr Spezialsendungen laufen. Mhm. Weil alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen.
Also ist die Empfindlichkeit dort bei euch, höre ich dann so raus, doch wesentlich sensibler, sagen wir es mal so. Ne? Also da wird schneller reagiert und auch rigoroser.
Wir haben im Moment 24 aktive Infektion im gesamten Land bei 23 Millionen Einwohnern. Hier läuft jeder mit einer Maske rum. Zu 80% einfach auch draußen. Und in den Öffis hast du andauernd immer Maske ein. Vor jeder Station steht jemand mit dem Schild, Maske auf, ansonsten kostet dich das roundabout 500 Euro. Ja, und du darfst auch, ja, und du darfst aussteigen. Und es ist richtig so. Und sorry, jetzt habe ich natürlich ein wahnsinnig ausgeholt, um auf den Punkt eigentlich deiner Frage zu kommen, zu sagen, wie hat sich die Kommunikation verändert? Aufgrund dieser Tatsache, dass es für mich relativ klar ist und ich sehr rational und pragmatisch daran gehe, und zu wissen, dass sich das in Zukunft erstmal so nicht ändern wird. Wenn ich nach Deutschland fliege und zurückkomme, je nachdem, wie sich die Situation verändert, lassen Sie mich überhaupt rein? Ja, im Moment lassen Sie dich rein. Verschärft sich die Situation, sind die Grenzen zu, ich komme nicht nach Hause, aber auch wenn die Grenzen offen sind, komme ich hier hin und muss 2 Wochen in die Quarantäne. Und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf.
Ja, also es war unterm Strich eigentlich auch bei uns oder bei uns jetzt wirklich der einer der ausschlaggebenden Punkte, zu sagen, okay, wenn ich jetzt irgendwo hinfliege, ich weiß ja gar nicht, was passiert in dieser Zwischenzeit der 14 Tage, wo ich Urlaub habe. Ja, also komme ich da wieder raus? Ja. Wie komme ich nach Hause? Komme ich hier wieder rein? Was passiert, wenn ich hier bin? Also all diese Folgeüberlegungen, die damit einhergehen, um zu sagen, ich fahre jetzt wirklich in den Urlaub. Also das war dann wirklich unterm Strich dann der ausschlaggebende Punkt zu sagen, nö, ich bleib, wie du sagst, mit meinem Hintern zu Hause und setze mich auf die Terrasse.
Ja, genauso sehe ich das auch. Warum sollte ich mich für viel Geld, weil der Urlaub kostet meistens draußen ein bisschen mehr, als wenn du zu Hause bleibst.
Das stimmt, ja. Man hat definitiv ein bisschen was gespart, wenn es auch nur ein paar Euro, also nicht Unsummen sind, aber man hat definitiv was gespart, ja, das stimmt.
Ja, und sollte mich dem Risiko aussetzen, von wildfremden Menschen angesteckt zu werden. Ja. Also, da ist jegliche Form der Rationalität verloren gegangen, wenn man meint, das wäre erstrebenswert.
Mhm. Und wenn wir jetzt bei dem Thema Zusammenarbeit mit den Kollegen weltweit nochmal bleiben, wie ist das bei euch intern, ich sag mal, aufgestellt? Oder da wird es ja wahrscheinlich irgendwelche Tools geben, wie, ja, keine Ahnung, Teams, keine Ahnung was. Wie ist denn das? Also merkst du da jetzt schon, also gut, wenn man nicht in Deutschland sitzt, hat man da einen großen Anteil an Online-Meetings wahrscheinlich und Online-Kommunikation, aber da wird wahrscheinlich erwartungsgemäß ja auch viel hängen bleiben zukünftig. Dann, ne? Also von diesem Verhalten, gewisse Dinge anders zu machen.
Du kannst fundamentale Veränderungen oft viel, viel schneller durchdrücken, wenn du Stresstests laufen lassen kannst, die wirklichen Painpoints, Loopholes, wie auch immer du sie nennen möchtest, sichtbar machen. Und zwar so offenbarend sichtbar machen, dass alle da sitzen und sich denken, what the hell? Was haben wir denn hier über die Jahre für ein Jurassic Park an unterschiedlichen Plattformen, Silos aufgebaut, die in der Form, so wie wir sie jetzt eigentlich zusammenbringen müssen, eine gewisse Abwärts-, Seitwärts-, Kreuz- und Querwärts-Kompatibilität vermissen lassen? Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig war. Übrigens im Umkehrschluss genauso, dass viele, viele Dinge richtig gut funktioniert haben. Und man erkannte, hey, das klappt ja. Das geht ja. Guck mal, ich muss jetzt nicht in den Kessel jeden Tag 3/4 Stunde eine Richtung hinfahren. Also 90 Minuten, 7,5 Stunden die Woche, über den Monat gerechnet, wupp, 1,5 Tage weg. Lebenszeit. Im Jahr bist du auf einmal bei 15 Tage. Halber Monat Lebenszeit weg, weil du andauernd meinst, dass du die schönsten Staus in Deutschland kennenlernen willst.
Also, das kann ich mir besonders in irgendwelchen Ballungsräumen wie dem, keine Ahnung, im Ruhrpott oder gerade Stuttgart da mit den Autobahnen ringsherum, wo alles halt in den Kessel geht, dann sehr gut vorstellen. Also das kenne ich aus der Vergangenheit auch noch, dass viele Kollegen damals bei der IBM wirklich sich jeden Morgen genau wussten, in 10 Minuten stehe ich ganz hinten im Stau auf der Autobahn. Und das kann es ja nun wirklich nicht sein.
Ich hätte mir wirklich gewünscht, weil diese Covid-Nummer ist eine ganz, ganz tragische Geschichte. Ja, wir sind jetzt, wir gehen weltweit stark auf die 800.000 Todesopfer zu. In Deutschland sind es fast 10.000. Du hast immer noch Leute auf Twitter, die erzählen, oh, das ist alles too much und so weiter. Jetzt regen wir uns auf wegen den Leuten. Überleg mal, es wird jetzt, wie lange läuft jetzt diese Geschichte, wenn wir zurück, sagen wir mal von Ende März. Sagen wir mal, wir reden jetzt über roundabout 4 Monate. Ja, 4 Monate, dann sind wir bei 120 Tagen, rechnen wir hoch auf die knapp 10.000 Todesopfer, die wir im Moment haben, dann müssten wir bei 120 Tagen, so bei roundabout 85 Menschen am Tag, die sterben. Ja, das kommt so in etwa hin. Überleg mal, du hättest irgendwo in Deutschland ein Kirmes-Fahrgeschäft, wo die Chance ist, dass 85 Menschen am Tag dadurch sterben, rumstehen. Wie lange glaubst du, dass dieses Fahrgeschäft offen wäre? Das ist ein absoluter Wahnsinn, wenn wir meinen, dass mit den Analogien, die irgendwelche Verweigerer damit raushauen, ach, mit der Grippe sterben so viele und hast du nicht gesehen, dass dieses Paradoxon dessen, wie wir versuchen, es einzudämmen und dadurch natürlich nicht sehen, dass unser Gesundheitssystem dadurch überlastet wird und dass wir nicht in so eine Situation wie im Norden Italiens, in Spanien, Frankreich, wie du es jetzt in Indien hast, wie du es in USA, in New York hast, wo sie die Leute in Kühllastern die Leichen rausgefahren haben, in Erdlöcher geschmissen haben, die übelste Bilder wieder hochkommen ließen in mir, ohne in irgendeiner Art und Weise Vergleiche ziehen zu wollen. Dass wir das nicht hinbekommen haben. Aber oft hilft es ganz einfach mal sehr, sehr einfach, so etwas runterzubrechen und zu begreifen, in was für einer Situation wir hier sind. Dass es jedem klar wird. Und diese Diskussion, was es für volkswirtschaftliche Schäden hat, was wir machen würden. Es gab in Deutschland ja keinen Lockdown. Das ist ja Bullshit, was da erzählt. Es gab gewisse Limitierungen, ja, gar keine Frage. Das ist, da bin ich 100% dabei. Aber wir müssen doch ganz einfach sehen, wie kommen wir aus der Nummer raus? Wie halten wir das Ding unter Kontrolle, dass wir unsere Wirtschaft nicht weiter schaden? Wie halten wir es so unter Kontrolle, dass wir nach vorne schauen und sagen, okay, die und die Maßnahmen müssen wir ergreifen, dass wir den Produktionsstandort, also in Deutschland ist letztendlich ein Produktionsstandort und nach wie vor keine Gesellschaft, wir sind keine Wissensgesellschaft, ja? Wir leben zum größten Teil noch in der Produktions- und der Servicegesellschaft. Wie kommen wir aus der Geschichte heraus, dass der evolutionäre Schritt rüber in die Informationsgesellschaft, das heißt also das, was wir aus der Informationsgesellschaft mit reinnehmen können, um diesen ganzen Laden auf die nächste Stufe zu schieben, dass wir weiter funktionieren können. Darum geht es. Und es geht nicht darum zu sagen, ey, das ist alles Quatsch, wir müssen jetzt wieder hinkommen, Existenzen werden kaputt gemacht. Natürlich. Natürlich. Aber ich habe auch Menschen kennengelernt, die 4 Monate lang rumgeheult haben und gesagt haben, ich kann mein Business nicht mehr weiterführen. Und wenn du ein Restaurant hast, ich hab auch Freunde, ein guter Freund von mir, der Holger Strombeck, ist der ehemalige Koch der Nationalmannschaft. Wir kommen aus dem gleichen Kaff im Ruhrgebiet, aus Waltrop, sind da aufgewachsen. Ja. Was für ein Gastronom war das eine Katastrophe, was da passiert ist. Aber anstatt da durch alle möglichen Talkshows zu tingeln und allen zu erzählen, wie grausam das ist, gerade für ihn, hat er sich einfach hingesetzt und gesagt, was kann ich machen? Und auf einmal hat der mit Firmen Livestreaming-Formate gemacht, gesundere Ernährung, hat ein Buch rausgebracht und hat einfach zugesehen, dass er da was auf die Kette bekommt und daraus lernt aus der Situation. Weil es muss doch weitergehen. Jetzt überleg mal, unsere Großeltern, die uns wahrscheinlich übrigens gesagt haben, jetzt hört mal auf, wieder 3 Wochen rumzuquengeln. Ich habe 3 Jahre im Bunker gehockt. Ja, unsere Großeltern hätten 1946 gesagt, ey, ja, das war's. Was sollen wir denn jetzt noch machen? Ja, das ist ja... Das kriegen wir doch überhaupt nicht mehr hin. Das muss man sich mal vorstellen. Und wir regen uns darüber auf, dass uns Sondergeschichte so heimsucht und denken, es ist alles vorbei. Ja. Das ist, hat auch eine gewisse, und auch das möchte ich nicht falsch verstanden sehen. Ich habe absolutes Verständnis dafür. Ich habe ein Riesenverständnis. Überleg mal, diejenigen, die mit der Familie über Wochen lang, die Kids konnten nicht in die Kita, die Kids konnten nicht in der Schule, zu Hause sitzen, selbstständig sind, ja, denen wahnsinnig viel Geschäft weggebrochen ist, die sich parallel nur noch um die Kids kümmern müssen. Überleg mal, was die zu tragen hatten. Und immer noch für eine Last. Ja. Also ich möchte da nichts von kleinreden. Aber es ist alternativlos, nicht in Lösungen zu denken.
Das ist natürlich auch immer, wie du sagst, sehr individuell auch so ein bisschen zu betrachten, ja, von der Ausgangslage, die jeder Einzelne hat. Ne? Also wenn ich jetzt angestellt bin mit einer Frau zu Hause und zwei Kindern, ja, und keine Schule, keine Kita, dann ist das immer noch vielleicht eine etwas andere Situation als bei dem selbstständigen Gastronomen beispielsweise, der natürlich vor derselben misslichen Situation steht, aber dann auch die Möglichkeit hat, selber sich Wege und Dinge zu überlegen, neue Formate zu schaffen, was du sagst mit dem Live-Cooking oder mit dem Catering-Service oder weiß der Teufel was, sich da selber rauszumanövrieren. Ne? Also ein normaler Angestellter, in Anführungsstrichen, der hat da, denke ich mal, wesentlich weniger Einfluss drauf auf seine persönliche Situation. Ne? Also der kann jetzt nur auf das unternehmerische Handeln des Arbeitgebers hoffen und zu sagen, okay, ich vertraue auf den, ne? Was halt auch wieder so ein bisschen, was wir ganz am Anfang gesagt haben, ich vertraue meinem Arbeitgeber, weil ich weiß, wir sind alle in einem Boot. Das kommt dann auch wieder so ein Stückchen weit durch, denke ich mal. Aber die Situationen sind die gleichen, aber natürlich die Mittel und Lösungswege oder möglichen Lösungswege sind da ein bisschen anders. Ne? Also bei Gastronomen. Und da gibt es ja viele, die jetzt irgendwie auf ganz neue Geschäftsmodelle gekommen sind, aus der Not heraus. Und auch da bin ich mir ziemlich sicher, viel hängen bleiben von dem, was die jetzt sich irgendwie ausbaldowert haben und überlegt haben, was die zukünftig dann zusätzlich zu dem eigentlichen Kerngeschäft dann noch weiterführen werden.
Absolut, genauso sehe ich das. Ich möchte das wirklich nochmal, das ist mir ganz, ganz wichtig. Es geht mir nicht darum, dass ich jetzt mit meinem kleinen Mini-Rent nach der vorherigen Frage sage, ihr macht alle nur Mimimi, reißt euch zusammen. Nein, überhaupt nicht. Ich bin ein verdammt empathischer Mensch. Und es gibt so irre viele Einzelschicksale. Aber eins kann ich versprechen. Eine Pandemie, eine weltweite Pandemie, wie gesagt, die mittlerweile 800.000 Todesopfer gefordert hat, wird nicht davon weggehen, wenn du dir auf ein Schild schreibst, der Bill Gates will uns impfen und 5G ist das Allerschlimmste der Welt und du läufst dann irgendwo in Berlin rum und meinst, dass du auf einer Demo mit 1,3 Millionen Menschen bist.
Das ohne Maske und ohne Abstand. Das wird sich
nicht ändern. Ohne Maske und das ist das Allerschlimmste. Das geht mir so auf die Nerven, weil das sind die Menschen, die wirklich am existenziellen Abgrund sind, die alles versucht haben, um das lokal, regional einzudämmen, die sich an alle Maßnahmen gehalten haben, denen es die Decke auf den Kopf fällt, ja, nur damit eine Besserung eintritt, damit wir das unter Kontrolle bekommen. Die draußen mit solchen wahnsinnigen Aluhut-Schildchen rumlaufen, zeigen denen den dicken Mittelfinger, die mit viel persönlichen Entbehrungen und Lasten versuchen, da durchzukommen.
Genau, und das ist ja auch meine Vermutung oder meine Unterstellung ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber meine Meinung, auch diejenigen, die nachher wahrscheinlich dann meckern werden oder weinen werden, weil ihr Unternehmen vielleicht oder ihr Arbeitgeber dann die zweite Welle dieses vermeintlichen Lockdowns nicht wirtschaftlich packen kann. Das sind dann die am lautesten schreien, aber Hauptsache, ich war 14 Tage auf Malle.
Nee, ganz genau. das macht mir wirklich Sorgen. Hm. Mir macht es Sorgen, und wie gesagt, ich bin kein Weltuntergangsprophet, überhaupt nicht, sondern ich sehe, versuche hier Chancen zu sehen. Es hat viele Dinge auch in Bezug auf Lösungsansätze, wie wir unsere Unternehmung, zum Beispiel seitdem produzieren wir beim Daimler persönliche Schutzausrüstung. Mhm. Wenn ich sehe, wie unser Formel-1-Team zusammen mit anderen Formel-1-Teams innerhalb von 3 Tagen auf die Idee kommen, Beatmungsgeräte herzustellen, ja, und die in England ausgeliefert werden, die dann Open Source machen, die mittlerweile von mehreren tausend Stellen weltweit abgerufen werden und nachgebaut werden für ganz kleines Geld. Insbesondere natürlich in den asiatischen Ländern, wo sie einfach nicht so ein Gesundheitssystem haben. Wenn ich so etwas sehe, wenn ich diesen Erfindergeist sehe und dieses Ärmel hochklappt und wir machen was und wir geben vor allen Dingen was in die Gemeinschaft zurück, dann, das ist übrigens auch so eine Sache, wo ich mir wieder denke, ey, wow, da kriege ich genauso Gänsehaut, wie wenn ich diese Instagram-Bilder sehe von meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Produktion. Wenn ich sehe, wie sich welche hinsetzen und sagen, ey, komm, weißt du was, wir helfen jetzt im Krankenhaus in Indien und bauen da 5000 Betten zusammen und sehen zu, dass wir eine Notaufnahme hier schaffen. Mhm. Wir sehen zu, was können wir machen. Lass uns jetzt mal schnell überlegen, wir machen schon seit 15 Jahren im Prototyping, haben wir riesengroße 3D-Drucker. Ja, was können wir damit machen? Bam, produzieren wir auf einmal jeden Tag zehntausende Face Shields. Zehntausende und geben die ab über die entsprechenden Landesregierungen kostenlos. Kostet uns Geld. Aber ich glaube, dass einfach die Chance war, was zurückzugeben, weil diese Firma hat natürlich auch wahnsinnig viel von der Gesellschaft bekommen. Mhm. Und das möchte ich überhaupt nicht irgendwie in meinem Daimler-Tunnel sehen, sondern die Bosch, die Siemens, die Microsofts dieser Welt, ja, die haben es genauso getan. Und da kann man wirklich sehen, was möglich ist. Wenn Gesellschaften in einer Notlage zusammenkommen, wenn Menschen, Kolleginnen und Kollegen zusammenkommen und sie sagen so, weißt du was, lasst uns mal hinsetzen, was können wir tun? Was haben wir für Ressourcen? Was ist ganz einfach auch an Informationen, Erfahrung da? Was können wir hier machen, um die Situation zu verbessern? Und das ist, glaube ich, etwas, was für mich extrem inspirierend war, insbesondere auch aus Deutschland, was da angestoßen wurde und was da das motiviert auch, ja, und das zeigt mir auch, wie viel Saft in diesem Kürbis Deutschland steckt, ja, der so gerne und so oft abgeschrieben wird, vor allen Dingen von den Deutschen, gerne abgeschrieben wird in Bezug auf Innovationslosigkeit.
Also ich wollte gerade sagen, also ist das wirklich so, dass das im Ausland auch so wahrgenommen wird? Ich meine, du bist ja nun automatisch viel unterwegs. Also der typisch Deutsche ist ja erstmal so ein bisschen, naja, zurückhaltend und so mit nicht fertigen Sachen und mit Ideenreichtum und mit irgendwelchen Innovationen schaffen. Natürlich, ja, wir hatten vorhin schon die Hidden Champions mal erwähnt in einem anderen Zusammenhang, aber natürlich gibt es auch in Deutschland Hidden Champions für gewisse Industrien oder Produkte, aber ist da die Wahrnehmung von Deutschland als, naja, Ideengeber oder Innovationstreiber, Land, die innovative Dinge schaffen können, anders im Ausland als in Deutschland selbst?
In jeglicher Form.
In jeglicher Form, okay.
In jeglicher Form. Es gibt diese schöne Studie, die kam jetzt gerade noch vor 2 Wochen raus. Gibt es so diese Umfrage zwischen diesen großen Exportnationen und wirtschaftlichen, aber auch militärischen Supermächten, wo Deutschland, ich weiß nicht wie viele Jahre, als das Land angesehen wird, wo man am liebsten leben möchte. Ebenso sind wir in den diversen Innovationsrankings, gerade wieder bei Bloomberg Anfang des Jahres, Südkorea als innovationsreichstes Land abgelöst. Ob du nach Deutschland kommst, ob du in die USA kommst, ich habe 3 Jahre in den USA gelebt, an beiden Küsten, ob du nach Asien kommst, also ich mache ja andauernd Fotos, ja, ich kam letztens an so einem Café vorbei, hier in Taipei, das nannte sich das Märchen. Ja, also steht da auf Deutsch das Märchen
dran. Den Namen erwähnen, wartet man jetzt nicht zwangsläufig irgendwo in Taipei in der Innenstadt.
Oder wir haben deutsche Reformhäuser, steht deutsches Reformhaus dran, ja. Was aus Deutschland kommt, ist hier ja, das ist...
Also Made in Germany hat vielleicht außerhalb von Deutschland mehr zu sagen als in Deutschland selbst.
Es gibt so ein Ranking in Bezug auf Made-ins. Da wird Deutschland mit 100% geführt. Auf Platz 2 und es gibt in den ersten, auf den ersten 50 Plätzen in dem Gesamtranking nicht mehr so eine derart hohe Differenz vom einen auf den nächsten Platz dahinter. Auf Platz 2 liegt Schweden mit 85%. Und wir sind so wahnsinnig gut, die eigenen Leistungen schlecht zu reden. Was natürlich auch, glaube ich, auf diesen Perfektionismusgedanken einzahlt. Kontinuierlich zu sagen, ah nee, das geht aber noch ein bisschen besser, ne? Mhm. Also so nach dem Motto, ja, hast du gut gemacht.
Aber deswegen ist wahrscheinlich auch so schwer, in einem großen Unternehmen, in so einem Global Player, dann vielleicht so Methoden des Rapid Prototypings oder so, ne, zu etablieren oder vielleicht auch an den Mann zu bringen, wo man halt nicht wirklich fertig ist und von vornherein sagt, ja, da kommen noch die eine oder andere Iteration, dass es noch besser wird. Aber in Deutschland muss wahrscheinlich alles von vornherein gleich perfekt sein beim ersten Schuss. Ja, und das macht es vielleicht für andere Methoden auch dementsprechend etwas schwieriger, die zu integrieren und zu etablieren.
Es gibt übrigens eine ähnliche Mentalität und das gibt es meiner Erfahrung nach sonst nirgends auf der Welt, gibt es noch in Japan. Japaner sind ähnlich unterwegs. Da bist du auch als Zweiter der erste Verlierer. Ja, man wird auf Höchstleistung getrimmt. Von frühester Kindheit an ist da Roboti angesagt und du musst abliefern und das möglichst Nummer eins. Siegerurkunde ist was für Loser. Verdammt nochmal, krieg die Ehrenurkunde. Das brauchst du am nächsten Mal gar nicht mehr anträgen. Ja. Das ist manchmal ein bisschen schade. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir in Deutschland ein bisschen mehr Wertschätzung hinbekommen bezüglich der eigenen Leistung. Damit meine ich kein Look at me, wir sind die Geilsten. Wie gesagt, das ist so konträr gegenüber dem, was mir zum Teil auf LinkedIn in den Feed geschossen wird. Wo man kontinuierlich sagt, wie geil man ist und wie gut und Beste und hast du nicht gesehen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir nicht nur die Hidden Champions wertschätzen, sondern dass hier wirklich unsere Champions, dass wir denen sagen, ey, danke und toll, was ihr da macht. Und das ist inspirierend, das motiviert mich, Ähnliches zu schaffen. Das, was in den USA seit frühester Kindheit ganz anders promotet wird. Ne? Das fängt damit an, dass die Soccer-Moms und Football-Dads sich dann halt einmal in der Woche am Feld treffen und alle haben das gleiche T-Shirt an, weil die Schulmannschaft in irgendeiner Schulliga irgendwo spielt. Das ist eine andere Art von Gemeinschaftsgefühl. Das fängt damit an, wenn ich mir anschaue, wie hier die Kids in Taiwan zur Schule gehen, mit den Schuluniformen, dass die Umhängetaschen haben, da ist der Name der Schule drauf festgeschrieben. Das schafft eine andere Form des Gemeinschaftsgefühls. Und das ist, glaube ich, auch in Bezug auf Werte, die vermittelt werden, weitaus besser, als wenn die Kids sich in der Schule anhören müssen, ey, was hast du denn da für einen komischen Schuh an? Weil das doch nicht die Marke XY ist, wo sofort einfach dir ins Gesicht geschmiert wird, dass du einen anderen gesellschaftlichen Rang hast, weil du nicht die Marke so und so hast. Und das sind andere Werte und das würde ich mir wirklich freuen. Also mich würde es persönlich sehr, sehr freuen, wenn wir gesamtgesellschaftlich da andere Werte vermitteln könnten.
Ja, also dieses Thema Schule, das ist ja dann auch nochmal so ein ganz großer Themenblock, der im Moment halt auch sehr kontrovers diskutiert wird, ne? Also in dem einen Bundesland fängt die Schule wieder an, in dem nächsten Land fängt sie mit Maske an, in dem nächsten Bundesland gelten wieder irgendwelche anderen Herausforderungen. Die eine Schule ist völlig digitalisiert mit irgendwelchen iPad-Klassen, ja. Und die nächste hat noch die Kreidetafel an der Wand. Also wie wird das denn? Also du sagst ja, in USA oder in Japan, China, Asien gibt es ja ganz andere Schulkulturen im Grunde genommen. Aber wie würdest du das bewerten, was im Moment so Richtung Lernen und Schule, Digitalisierung? Ich meine, das ist natürlich ein Fass ohne Boden im Grunde genommen, aber nichtsdestotrotz ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, nicht nur heute, sondern logischerweise auch, was dann die nächsten Wochen, Monate und Jahre passiert.
Ich möchte jetzt in keinster Art und Weise das US-amerikanische Bildungssystem als den Stein der Weisen herausarbeiten, weil
das ist aber wahrscheinlich auch in vielen Teilen vielleicht nicht.
Ja, die Einwände in Richtung, das kostet auch entsprechend viel Geld, damit du deine Kids auf eine weiterführende Schule bringst. Ja, aber dann müssen wir doch ein Land, was jetzt mal mit der hoffentlich schneller stattfindenden Verabschiedung aus der Braunkohle, nochmal, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich habe noch Fotos vom Hauerbrief meines Großvaters, den er in den 50er Jahren bekommen hat, der dann sich hochgearbeitet hat, bis als Bergwerksdirektor auf der Zeche Monopol in Bergkam. Mein Cousin, der einer der letzten Bergmänner, Steinkohlebergmänner in Deutschland überhaupt war. Ich komme aus einer Familie, die große Teile oder viele Karrieren in einer ressourcenabhängigen Gesellschaft oder Arbeitsmarkt gesehen hatte. Das war letztendlich die Kohle. Die Kohle ist mehr oder weniger die letzte Ressource, natürliche Ressource, die wir in Deutschland haben. Dann ist das Thema durch. Ja? Also wir leben in einer Gesellschaft, in der die einzige natürliche Ressource ist, die wir überhaupt haben, genau das Gewebe, was zwischen den Ohren platziert wurde, ist. Und wenn diese Gesellschaft diese Ressource nicht anerkennt und nicht endlich kapiert, dass wenn man diese auf bestmöglichste Art und Weise ausnutzen möchte, es bedeutet, dass wir in unser Bildungssystem sowas von rein investieren, wie wir es seit der Gründung dieser Bundesrepublik nicht mehr gemacht haben, dann werden wir ein Problem haben und wir werden abgehängt werden. Wir müssen zusehen, Föderalismus hin und her. Ich bin auch durchaus ein Mensch, der Wettbewerb mag. Ja, aber bei aller Liebe, wenn 16 Länder meinen, sie müssen unterschiedliche Süppchen für oder unterschiedliche Rezepte für eine Waldpilzesuppe haben, weil sie meinen, dass die Geschmäcker doch unterschiedlich wären von Region zu Region, dann haben wir einfach ein Problem. Mhm. Und das Problem haben wir. Der Digitalpakt war ein toller Ansatz, wobei ja 5 Milliarden Kindergeburtstag ist. Ja, das hat ja jetzt der Elon Musk alleine in 3 Tagen Aktienkurs von Tesla sich selber reingeholt. Das geben wir für unser Schulsystem aus, als Digitalpakt.
Das stimmt doch was nicht. Genau, in Relation gesehen ist das ein Witz.
Das könnte ich den ganzen Tag drüber abbranden, weil ich das so schade finde, das Potenzial, was da verloren geht. Und wenn ich das mal ganz kurz aufführen darf, stellen wir uns doch einfach mal vor, wir bekommen etwas hin, in der wir das, was wir so ganz gerne auf die Fahne schreiben und vor uns hertragen, Chancengleichheit. Jeder kann kostenlos auf die Schulen gehen, kostenlose Universitäten etc. pp. Diese Chancengleichheit, die wir uns in Deutschland, die für uns in Deutschland so wichtig ist, die de facto nicht da ist. Die Kids gehen, es gibt einen großen prozentualen Anteil an Kids, die nach Hause gehen, keinen Computer haben, kein Internet haben, die komplett abgehängt sind in Bezug darauf, wie sie Informationen anzapfen und erreichen können. Wenn wir Chancengleichheit herstellen wollen, dann müssen wir zusehen, dass mit dem Eintritt ins erste Schuljahr jedes Kind die Möglichkeit hat, auf das Wissen der Menschheitsgeschichte zugreifen zu können. Und das ist letztendlich die Art und Weise, wie wir auf Informationsdatenbanken, die irgendwo im Netz liegen, zugreifen können. Jedes Kind muss das Recht auf einen Breitband-Internetanschluss haben und jedes Kind muss das Recht auf einen Laptop, Tablet oder wie auch immer haben. Mhm. Da könnte ich doch zusehen und sage, pass mal auf, ich gehe jetzt hier zum Acer, Asus, Foxconn, whatever hin, Samsung und sage, ey, wir brauchen von euch Hardware. Ja, das ist unser Projekt 2030, digitale Schule. Wir wollen, dass jeder ein Tablet oder ein Laptop bekommt. Software werden wir selber herstellen. Dann möchte ich verdammt nochmal ein offenes Linux-Derivat für Deutschland bekommen, wo wir offene Bildungssysteme und Lernsoftware schaffen und einfach auch eine komplette Industrie drumherum wieder neu aufbauen können, zu zeigen, dass der Wissens- und Informationstechnologie-Standort Deutschland da ist und ich den schaffen kann. Da muss ich rein investieren. Wenn wir das schaffen, wird es einen Schub geben. Nicht nur für die Digitalisierung unserer Gesellschaft, aber alleine für den Wissensstandort. Unsere Universitäten würden einen Schub bekommen an neuen Absolventinnen und Absolventen. Was meinst du, wie hart es ist? Wie mich das ärgert zum Beispiel, dass du irgendwo auf Twitter oder auf LinkedIn dir anhören musst, ich möchte nicht nochmal so ein Bild sehen wie das. Es ist ja abgrundtief schlimm, wo wir zum Beispiel von unserer Motorenentwicklung unseres Formel-1-Teams bekannt geben, wie unser Vorstand aussieht. Da sind 4 Kerle drauf auf dem Foto. So, und dann bekommst du vorgeworfen, dass du keine Diversity lebst in diesem Unternehmen. Und dann, wenn du dann nachfragst und sagst, wann hast du dich denn zum letzten Mal dafür stark gemacht, für Women in Tech, für Women in Ingenieurs, in Ingenieursausbildung, für Women in Ingenieursberufen? Wir haben die überhaupt nicht da. Das ist eine Katastrophe. Ich möchte ganz einfach, dass all die interessierten Mädchen schon sehr, sehr früh Möglichkeit haben, zu erfahren, wie toll es ist, Technologie zu erfahren, welche Möglichkeiten für euch da sind, weil das ist wichtig. Wir brauchen mehr Diversität in technologischen Berufen. Und dafür braucht es ein Fundament. Und das können wir in Deutschland hinbekommen. Aber dann musst du doch nicht so ein Kindergeburtstag von 5 Milliarden auflegen, wo gerade mal 2,5% oder 5% von abgerufen wurden, weil sie Prozesse geschaffen haben, wo du noch auf Totholz wahrscheinlich irgendwelche Anträge drucken musst, die dann in Schublade 13 reingepackt werden, weil ein Sachbearbeiter oder eine Sachbearbeiterin überhaupt nicht damit umgehen kann.
Ja, dann musst du ausdrucken, so wahrscheinlich erstmal handschriftlich unterschreiben, einscannen, abfotografieren oder hinfaxen. Das ist,
Mir ist auch hier wiederum ganz wichtig, das ist kein Angriff an die Kultusministerien, an irgendwelche einzelnen Bundesministerien, Schulen, Bereichen, wie auch immer. Das ist das Gesamtdingen. Das ist unsere Mentalität und die Art und Weise, wie wir das sehen. Wenn du den großen Schritt vorwärts machen möchtest, ja, und ich möchte jetzt wirklich nicht in irgendeiner Tradition eines Mao Zedong hier evolutionäre gesellschaftliche Schritte propagieren. Aber es ist ein evolutionärer Schritt und da müssen wir anfangen. Mhm. Setz den Hebel für die Zukunft bei denen an, die die Zukunft gestalten. Und die müssen verdammt nochmal die Werkzeuge bekommen. Es kann ja nicht sein, dass ich jemanden zu einer Malerausbildung schicke und dem sage, ja sorry, aber Pinsel ist heute nicht. Und aber da machen wir das. Das sollen dann unsere Ingenieurinnen und unsere Entwicklerinnen und diejenigen, die den Wandel, die digitale Transformation, den Schritt in die Informationsgesellschaft von morgen gestalten, die sollen so arbeiten. Ja. Und das ist einfach nicht in Ordnung. Und das vor allen Dingen ist es verantwortungslos.
Ja, und dieser Föderalismus, der ja teilweise vielleicht auch positive Aspekte hat, aber wie du schon sagst, so gewisse grundlegende strategische Entscheidungen sollten dann vielleicht schon aus einem Guss kommen und einfach mal in ein Konzept gegossen werden, ne? Und man muss das große Ganze sehen, wozu halt diese 16 Einzelnen zwar gehören, aber trotzdem ist es dann im Endeffekt schon besser, wenn, ich sag mal, es einen gibt, der das Ganze dann in dem einen oder anderen Fall vielleicht mal entscheiden sollte, ehe sich jetzt alle 16 wieder irgendwie in die Wolle kriegen und jeder nutzt sein eigenes Pilzrezept.
Genau.
Ja, also genau. Das kann es nicht sein. Also ich finde auch diese Innovationsfähigkeit oder auch Dinge zu adaptieren und zu entwickeln und an Dingen zu wachsen, hat man gerade in dieser Zeit gesehen, weil unser kleiner Sohn, wie gesagt, der ist in der iPad-Klasse und die haben dann halt Präsentationen gemacht. Und die mussten halt Dinge erstellen und erarbeiten und recherchieren und zusammenstellen. Und was ist dein Traumberuf? Und jetzt machst du eine Präsentation und das Ganze. Also
Und haben Spaß daran.
Genau, also vor allen Dingen, wir beschweren uns ja dann auch immer, dass die Kinder relativ viel an irgendwelchen elektronischen Geräten sitzen. In dem Fall haben dann weder Mama noch Papa was dagegen, im Zweifelsfall, ja. Weil es ist ja konstruktiv. Ja, also er ganz lernt genau. Was, er hat Spaß und ist halt, was man jetzt in dieser ganzen Online-Geschichte gesehen hat und rausgefunden hat, finde ich ganz gut, dass es halt auch geht, Unterricht anders zu gestalten. Und wenn der anders gestaltet wird, dann wird er halt auch ganz anders angenommen. Ja, und die haben wir vorhin auch schon im beruflichen Kontext gehabt, diese Eigenmotivation ist dementsprechend viel, viel höher.
Ja, absolut. Hm? Ich kann das nur ganz, ganz dick unterstreichen. Es gibt so viele tolle Initiativen in diesem Land. Wenn ich mir anschaue, was unter dem Hashtag Twitter-Lehrerzimmer auf Twitter seit vielen, vielen Jahren läuft, wie viele motivierte Lehrkräfte es da gibt, die wollen, ja, für die es ja eine Lebensaufgabe ist, diesen Beruf mit Leben zu füllen.
Das ist halt nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung. Im wahrsten Sinne.
Völlig richtig. Völlig. Ich bin nach wie vor übrigens der Auffassung, dass Lehrkräfte die bestbezahlten Menschen in einer Gesellschaft sein müssen. Ja. Und die am besten ausgebildeten und die vor allen Dingen am besten auch ausgefilterten. In Bezug darauf, wie Menschenführung, wie rhetorisch, wie empathisch sie sind und wie bereit sie sind, sich auch kontinuierlich fortzubilden. Ja. Das ist, ich glaube, das sagt eine ganze Menge über eine Gesellschaft aus, wie sie mit ihrem Bildungssystem umgeht, wie sie mit den Menschen umgeht, die darin arbeiten und wie sie diese entlohnt und wertschätzt.
Ja, also es ist ja meistens nicht nur in dem Lehrerberuf, sondern überall, wo du irgendwie mit Erziehung oder mit Wissen vermitteln zu tun hast. Das kenne ich jetzt beispielsweise auf dem mehr aus dem Sportbereich sozusagen als Trainer. Ne? Das wird halt sehr, sehr gerne unterschätzt. Ja, und auch nicht dementsprechend, gewürdigt in vielen Fällen. Dass man bringt den Kindern ja nicht nur das eine bei, sondern was wir auch wiederum vorhin schon hatten, ein vernünftiges Miteinander. Ja, also es sind ja nicht nur die Hard Facts, ne, und in unserem Fall, wie schwimme ich richtig, wie schwimme ich schnell, wie fange ich einen Ball und wie schieße ich, sondern es sind ja auch noch dann dieses Miteinander und diese sozialen Kompetenzen. Und da wird das in beiden Fällen, sowohl beim Lehrer als auch irgendwo als ehrenamtlicher Trainer oder als Funktionär oder Betreuer oder weiß ich nicht was, selten so geschätzt, wie es eigentlich sein sollte.
Genau. Und
da ergänzen die beiden Felder sich sehr gut.
Ehrenamt ist auch so ein Klassiker. Und auch gerade wieder in der Zeit, wie viele Tausende und Zehntausende Menschen über Ehrenamtämter sich eingebracht haben in dieser Krise. Und also nochmal, für mich sind das immer sehr, 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 sehr inspirierende Erfahrungen und Entwicklungen. Und manchmal und gerade am Anfang der Corona-Krise hatte ich so das Gefühl, dass wir alle so ein bisschen näher zusammenrücken. Und das tat gut. Und das war so ein Familiending. So ein Familiending von 82 Millionen. Und ich würde es noch nicht mal auf irgendwie Nationalstaaten runterlimitieren, sondern das war eine weltweite Geschichte. Ja. Ich glaube, in den letzten Wochen und sag mal so 2-3 Monaten habe ich das Gefühl, dass es uns zum Teil noch extremer auseinanderdriften lässt Und ich hoffe, dass wir da das Steuer umlegen können.
Naja, auseinander drin. Ich meine, gefühlt kommt jetzt halt durch diese Aluhutträger, die wir vorhin schon erwähnt haben, auch so ein Stück weit gefühlt so ein Keil wieder dazwischen, der das Ganze wieder so ein bisschen auseinander dividieren lässt. Da gebe ich dir recht. Die Gefahr ist im Moment wirklich, sage ich mal, durch gewisse Entscheidungen und aber auch halt durch Entwicklungen, die man gar nicht aktiv beeinflussen kann, natürlich gegeben, dass da halt so ein Keil zwischengetrieben wird.
Genau.
Wieder, ne? Und dass dieses am Anfang, wir wachsen alle zusammen, dass dann jetzt irgendwelche Ignoranten, Aluhutträger, Bedenkenträger oder Verschwörungstheoretiker kommen und da halt selbst in der Minderheit wie so eine kleine Fangruppierung beim Fußball, dann das Ganze irgendwie in so ein negatives Licht stellen. Ja, obwohl alles eigentlich zu 95% positiv ist. Und dann kommen halt so 5% Idioten an und stellen das irgendwie alles in Frage und kriegen dann halt, verpassen dem Ganzen so einen negativen Touch. Und das ist halt das Schade, das Blöde an der Geschichte, ne?
Wir erfahren gerade leider, wie stark Echokammern sein können und was sie für Auswirkungen auf die Gesellschaft haben können. Und das ist echt ein Problem.
Vielleicht, wir haben eben ja den Herrn Musk schon angesprochen. Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Automobilhersteller, auch dieses ganze Thema Elektrofahrzeuge, E-Automobile gehen. Da seid ihr ja beim Daimler jetzt auch relativ weit vorne, hat man so das Gefühl, oder würde ich jetzt aus meiner Warte so betrachten. Wie ist das denn da mit dem Unterschied der Innovationsfähigkeit? Also in Deutschland sind wir ja mit dem flächendeckenden Verfügbarkeit von irgendwelchen Ladesäulen noch gar nicht so weit. Autos sind gefühlt irgendwie noch doppelt so teuer wie ein Benziner. Wie kommen wir denn da irgendwie weiter aus deiner Sicht? Also das ist ja auch ein tragender Aspekt dann für die Zukunft. Ja? Also brauche ich überhaupt noch ein Auto? Diese Carsharing-Dienste sprießen zusammen mit den Elektroautos irgendwie gefühlt aus dem Boden. Jeder kauft sich irgendwie einen E-Scooter, ein E-Bike und alles hat irgendwie was mit E. Ja? Also Auto persönlich in der Großstadt brauche ich ja gar nicht mehr.
Ja, ja, ist ein guter Punkt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir eine marktführende Position im EV-Bereich haben. Ich glaube aber, wir haben eine Pionierfunktion, wenn wir uns die Gesamtgeschichte von Elektromobilität anschauen. Du konntest schon vor 120 Jahren durch Berlin elektrische Mercedes Feuerwehrpritschenwagen sehen, ja, und der Smart ist seit 2007 in Serienproduktion als EV und ist die erste Marke, die als, wo es auch Verbrennermodelle gab, die gesagt hat, nee, wir stellen jetzt keine Verbrenner mehr her. Seit diesem Jahr werden nur noch voll elektrische Smarts hergestellt. Wir erleben jetzt, glaube ich, ein etwas anderes Momentum. Und wenn du dir anschaust, und da möchte ich jetzt nicht nur über den Daimler reden, sondern wenn du dir die gesamte deutsche Automobilindustrie anschaust, werden wir alleine 2021, 2022, na, ich denke mal so roundabout 30, 40, 50 verschiedene Modelle an EVs, die du von deutschen Herstellern bekommen kannst, sehen. Also wir werden jetzt gerade im Volumenmarkt, also Größe Golf-Kategorie, mit dem Volkswagen ID.3 nochmal einen Riesenschub erleben. Bei uns ist es so, wir stellen, das ist auch kein Geheimnis, den EQA vor, also ein Kompakt-EV. Natürlich ist Mercedes-Benz als Marke insbesondere für Limousinen bekannt, für Premium- und Luxusfahrzeuge. Mit dem EQS haben wir, glaube ich, etwas in der Pipeline, wo dem ein oder anderen Kritiker der Unterkiefer Richtung Südpol gezogen wird, worauf ich mich wirklich sehr, sehr freue. Die Kolleginnen und Kollegen in der Entwicklung leisten da Sensationelles. Und das tut mir auch kommunikativ natürlich sehr, sehr gut, wenn wir so etwas an den Markt bringen. Wie gesagt, bei den Kollegen von VW und bei BMW ist das nicht anders, insbesondere auch über die ganzen Marken. Mhm. Für mich ist immer ein guter Indikator, um zu sehen, wie die deutsche Industrie da steht. Wenn du dir anschaust, wie deutsche Marken in Märkten funktionieren, die ein entsprechendes Ökosystem, eine entsprechende Infrastruktur und vor allen Dingen, wo die Marktanteile ganz, ganz anders verteilt sind als bei uns in Deutschland. Wir sind jetzt, nachdem das Corona-Paket, Schutzpaket rausgekommen ist mit den entsprechenden Förderungen, haben natürlich die Zulassungszahlen bei den EVs und bei den Plug-in-Hybriden in Deutschland wahnsinnig angezogen. Ja, also das sind ganz, ganz tolle Erfolge, die gefeiert werden. Da freue ich mich drauf, weil letztendlich geht es, ich bin ein Freund der Elektrifizierung der Mobilität. Ich glaube, wer zum ersten Mal mit dem EV gefahren ist, wird das nachvollziehen können. Das macht tierisch Spaß. Und aber wir sind noch nicht ansatzweise da, wie zum Beispiel ein Land wie Norwegen. Du bist in Norwegen, die Kombination aus Plug-in-Hybriden und EVs liegt in Norwegen bei den Zulassungszahlen von, ich glaube, fast 64-65%. Ja, und da machen EVs schon mehr als die Hälfte aus, ne? Wenn du das anschaust und du guckst dir an, was sind die Marken, die am meisten gekauft werden in Norwegen, dann steht auf Nummer 1 der Nissan Leaf, auf Nummer 2 der E-Golf und auf Nummer 3 der BMW i3. Der meistverkaufte EV in diesem Jahr ist der Audi e-tron in Norwegen. Der Mercedes EQC, der einen eher suboptimalen Start für unsere Marke, glaube ich, hatte und dafür auch viel Häme sich anhören muss. Kritik bin ich immer übrigens super mit dabei. Häme habe ich ein Problem mit. Ich bin nicht eine Person, die dann nochmal auf jemanden, der schon 2 Knockouts bekommen hat, nochmal in die Seite reintreten muss. Ja, also das zeigt eher, sagt eine ganze Menge über die Schwäche derjenigen aus, die diese Häme verteilen. Und das sind nicht nur Menschen, die dich persönlich angreifen auf den Kommunikationskanälen. Das ist auch unsere Medienlandschaft, die da sich genüsslich drüber ausgelassen hat. Der Mercedes EQC hat übrigens heute gerade das Tesla Model 3 überholt in Norwegen bei den Zulassungszahlen. Also ein Auto, was auch preislich in einer ganz anderen Kategorie liegt. Ja, wir nehmen gerade Fahrt in Richtung des Zoes auf. Also ein Auto, was auch im absoluten, der Zoe auf, im Volumenmarkt zu suchen ist. Ja. Mhm. Der Taycan verkauft sich wahnsinnig gut im Vergleich zum Model S. Also um mal die Dimensionen aufzuzeigen. Ein EQC verkauft sich mittlerweile häufiger in einer Woche in Norwegen als das Tesla Model X, ein direkter Konkurrent im bisherigen gesamten Jahr. Und da kann man natürlich drüber reden, ob das schon eine entsprechende Marktsättigung da ist und so weiter. Aber letztendlich ist es so. Ich glaube, dass die deutschen Hersteller da wirklich tolle Karten haben. Im Premium-Bereich gibt es einen Grund dafür, dass deutsche Marken 85% des globalen Marktes für sich beanspruchen. Das hat eine ganze Menge damit zu tun, dass ein Wettbewerb bei uns herrscht, dass eine entsprechende Fertigungsqualität gibt, ja, dass wir... wenn du ein Auto für viel Geld kaufst, ja, und du bist beim Händler und du machst die Tür zu zum allerersten Mal und fährst vom Händlerhof und dieses Gefühl hast und denkst so, boah, das ist jetzt meiner, da habe ich jetzt vielleicht wahnsinnig lange drauf hingearbeitet und den werde ich jetzt über x Jahre fahren. Das ist etwas, was die deutschen Hersteller ausmacht. Und da werde ich immer für wirklich, ich würde fast sagen, in Unterhose in die Glaswolle springen, wenn es darum geht zu sagen, ich bin zu 100% davon überzeugt, dass die deutschen Hersteller im Premium-Bereich nach wie vor diese marktdominierende Position halten werden. Weil diesen Wettbewerb, den haben wir intern in diesem Land seit Jahrzehnten und die deutschen Hersteller sind nur so gut geworden, weil wir diesen Wettbewerb haben. Weil wir kontinuierlich versucht haben, uns gegenseitig zu übertrumpfen und uns deswegen verbessern mussten. Und also, für mich ist das keine Gefahr, sondern eine riesengroße Chance. Und die wird die deutsche Automobilindustrie ergreifen. Das nächste, wenn du darauf ansprichst, muss ich überhaupt ein Auto haben, noch im urbanen Umfeld? Ich lebe hier in einer Metropolgegend mit 8,5 Millionen Menschen. Muss ich im Auto rumfahren? Natürlich nicht. Ich bin hier mit Bus und Bahn in jeglicher Form schneller unterwegs, günstiger unterwegs, entspannter unterwegs und kann noch was machen. Möchte ich aber rausfahren. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, dass diese Diskussion auch oft von einer sehr privilegierten und elitären Blase geführt wird, ja, die Möglichkeit haben, einfach andere Infrastrukturen zu haben, die rausgehen, ihre Kids in die Kita bringen können, mit einem Lastenrad dann zwischendurch auch noch einkaufen und danach noch eine Runde Yoga fahren. Ja, die erklären wollen, wie denn die Mobilität der Zukunft auszusehen hat. Dass über 50% der Deutschen nicht in urbanen Umfeldern leben. Und das meine ich wirklich, in dichten urbanen Umfeldern. Wenn man sagt, wir haben eine Verstädterung in Deutschland, dann ist das vor allen Dingen auch Fakt, weil du bist ja Stadt in Deutschland, glaube ich, ab 10.000, ne? Darfst du dich, glaube ich, Stadt nennen. Dann, ne? Ja, so in etwa. Also dann, da gibt es eine ganze Menge Städte, die haben 15.000 Einwohner. Wenn du da kein Auto hast, dann aber gute Nacht, Marie. Kannst du überlegen, was du jetzt machst. Ne, weil für die Öffis es nicht noch nicht mal andersweise kostendeckend ist, dahin zu fahren mit Bussen. Übrigens, es gibt in Deutschland auch keine kostendeckende U-Bahn. Selbst in den städtischen Zentren gibt es kein kostendeckendes, geschweige denn ein profitables öffentliches Transportsystem. Ja, also da müssen wir mal wirklich die Kirche im wahrsten Sinne des Wortes im besagten Dorf lassen und eine gewisse Empathie auch für die Menschen empfinden, für die Mobilität sich etwas anders definiert. Und ich bin ein Riesenfreund davon, dass wir ländliche Gegenden entsprechend aufwerten müssen. Ich habe auf LinkedIn Anfang des Jahres einen Artikel geschrieben, dass wir andere Infrastrukturen für das Dorf 2.0 schaffen müssen, um einfach auch Menschen, die meinen, dass ihre 140 Quadratmeter Altbauwohnung mit dem Stuck an der Decke auf dem Prenzlauer Berg jetzt doch bitteschön immer noch 500 Euro im Monat warm kosten müsste. Und sich über Gentrifizierung und so weiter Gedanken machen wir brauchen Alternativen. Es wird in der Zukunft, und das ganz ehrlich, da bin ich zu pragmatisch, es wird nicht jeder in Berlin-Mitte leben können. Ja. Es wird nicht jeder auf dem Prenzlauer Berg leben können. So hoch kannst du die Häuser nicht bauen. Und das will ja auch keiner.
Genau.
Wir brauchen Alternativen und tolle Optionen. Dann möchte ich verdammt nochmal die Möglichkeit haben, dass ich, was ich irgendwo aus dem mecklenburg-vorpommerischen oder brandenburgerischen Umland, wo sich die Kommunen seit vielen, vielen Jahren darüber beschweren, dass sie ausbluten, da möchte ich die entsprechende Infrastruktur haben, da möchte ich Schnellzüge haben, die mit zwei Stops mich in einer halben Stunde in die Stadt hineinbringen, damit ich genau diese Annehmlichkeiten auch vor Ort erleben kann, ohne da wohnen zu müssen, ohne da irrsinnige Mieten zu zahlen. Aber trotzdem bei mir draußen im Dorf, im smarten Dorf der Zukunft, wirklich all das habe. Und das ist Mobilität. Es hat eine ganze Menge mit, und vor allen Dingen, es hat eine ganze Menge mit einer holistischen Herangehensweise zu tun. Ja, die diversen Verkehrsverbünde, die Mobilitätsdienstleister, die es in Deutschland gibt. Es gibt tolle Mobilitätsdienstleister. Das Joint Venture von BMW und Daimler alleine hat über 80 Millionen Kunden. Ja, ich bin 2012, 2013 auf Mobilitätskonferenzen gewesen. Da haben sie dir was erzählt über Car Ownership of the Future Und dann denke ich mir, meine Güte, 2007 hat Car2Go in Ulm ist in die Pilotphase gegangen. Was wollt ihr mir denn jetzt hier erzählen? Wart ihr irgendwie auf so einer Tiefseetauchfahrt oder was? Ja, also hier ist eine Menge angestoßen worden, auch schon sehr, sehr früh. Aber wir müssen wegkommen von diesem verdammt nochmal Inseldenken. Vielleicht ist es ja auch genau die Geschichte, die wir gerade schon über Föderalismus abgehakt haben, dass es so, dass wir konditioniert sind in diesen Blasen. Ja? Wir müssen die Möglichkeit haben, dass neue Ideen, neue Services, insbesondere im Mobilitätsbereich, einfach auch sagen können, hey, Kommune XY, wo ist denn hier deine offene API, wo ich mit meinem Service andocken kann? Dass wir uns gegenseitig Kundinnen und Kunden zuschieben können und für die ein besseres, allumfassenderes und vor allen Dingen barrierefreies Mobilitätserlebnis, was viel, viel individueller abgebildet werden kann, als das, was wir hier einzeln schaffen können, damit wir genau denen das liefern können. Ja? Ja. Und das ärgert mich übrigens, dass es hier nach wie vor für Privatwirtschaftliche, für Start-ups, für Menschen, die einfach tolle Ideen haben, nicht ganz so einfach ist, hier in den öffentlichen, mit der öffentlichen Hand sich überhaupt auszutauschen, um hier einfach Fortschritt zu schaffen.
Ja, das sind natürlich viele, ich sag mal, viele Einflussfaktoren, ne, die du jetzt auch schon genannt hast. Ich meine, wenn ich jetzt in Hannover in die Stadt fahre, da fahre ich fast, ich kann mich 24 Stunden ins Parkhaus stellen, wenn ich mit dem Auto in die Stadt fahre, als wenn ich zu zweit mit der Bahn in die Stadt fahre, weil die Fahrkarte so teuer ist, beispielsweise, ja. Es gibt Mobilitätskonzepte mit Moja beispielsweise von Volkswagen, die in Hannover und Hamburg ja relativ groß sind. Hammer. Und seit heute auch in Hannover, wo das Projekt ja getestet wurde, nachdem es dann in Hamburg live gegangen ist. Jetzt fahren sie in Hannover auch alle elektrisch. Ja. Also von daher großes Kino, benutze ich sehr, sehr gerne. Aber auch da am Anfang das Problem, wenn du weiter draußen wohnst, wo im Grunde genommen dann die Straßenbahn oder der Bus um 22 Uhr nicht mehr fährt, wo du so einen Dienst brauchst, der fährt gar nicht bis dahin. Ja, also der Aktionsradius von so einem Ding oder von so einem Mobilitätsservice wie Moja beispielsweise am Anfang oder auch mit den ganzen E-Scootern, die beschränken sich natürlich dann auf die Bereiche, wo ich möglichst viele Kunden abgreifen kann.
Ja, klar. Ja,
und der Grundgedanke dahinter eigentlich, die Leute von außerhalb, die sich dann quasi die Stadtwohnung auf dem Prenzlauer Berg nicht mehr leisten können oder in Hannover, Kirchrode, die abzuholen, ja, das ist gar nicht... ich weiß nicht, ob das am Anfang vergessen wurde oder halt der Einfachheit geschuldet, diesen Service an Dienst an den Mann zu bringen oder an den Start zu bekommen. Ja, aber der wird
ganz,
dann
ganz genau.
völlig vergessen. Ja, also da, wo der Dienst notwendig ist, da fährt er nicht, weil ich mich nur in der Stadt bewege, wo nachts um drei dann auch keiner mehr ist.
Übrigens, du hast gerade ein ganz, ganz wunderbares Beispiel dafür geliefert, warum ich halt so optimistisch bin. Und das nicht nur im klassischen Kernprodukt von den deutschen Automobilmarken, sondern auch in den Mobilitätsbereichen. Das ist dieser Wettbewerb, ja. Ich werde also nie den Tag vergessen, und ich kenne unsere, wir haben Berlkönig und SBB Flex, ne? Das sind also diese Moja-Wettbewerber, diese regionalen. Ich werde den Tag einfach nicht vergessen, wo ich zum ersten Mal mit Moja in Hamburg gefahren bin. Ja, und dann habe ich unseren Kollegen von Movil damals gesagt, ey Freunde, setzt euch mal bitte in das Dingen rein.
Fahrt doch mal bitte
nach
Hamburg.
Wie geil ist das denn, was Volkswagen da gemacht hat? Ja, und damit meine ich nicht nur alleine die Plattform, eine dedizierte Plattform zu haben bezüglich der Fahrzeuge, sondern was mich am meisten beeindruckt hat bei Moja, waren die Fahrerinnen und Fahrer. Weil die haben da alle Corporate Influencer reingepackt. Das waren alles verdammt nochmal nette Menschen, die ich da erlebt habe, die nicht aufdringlich waren, aber ein Interesse hatten, mit dir sich auch auszutauschen. Und wie gesagt, nicht aufdringlich, sondern nett und auch entsprechend geschult. Die wussten genau Bescheid, was, wo, wie ihre Plattform kann und was sie machen. Und das waren so richtig tolle Markenbotschafter. Das war eines im Bezug auf Mobilität, ehrlich gesagt, eines der herausragendsten Erlebnisse, was ich in den letzten Jahren hatte. Das war die menschliche Erfahrung, dieser Plattform, die da geschaffen wurde. Und das fand ich ganz, ganz toll. Und wie gesagt, das habe ich auch sofort weitergegeben. Und ich sage, ihr müsst es machen, da sind wir nicht so gut.
Da müssen wir nachziehen.
Ja, da müssen wir nachziehen. Und wisst ihr was, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Nein, das ist gut, weil dadurch werden wir viel, viel besser werden. Ja, wir werden genauso gut werden. Und wie toll ist es denn für unsere Kundinnen und Kunden unserer Services?
Ja. Sascha, dann danke ich dir erstmal für deine Zeit.
Ich danke dir.
Ich glaube, wir haben jetzt hier so einige Themen angeschnitten, besprochen, beackert, die vielleicht im Vorfeld jetzt auf meinem Zettel nicht unbedingt gestanden haben. Aber ich denke mal, wenn man schon mal jemanden wie dich hat, der ja auch in vielen Themen gefühlt zu Hause ist und auch eine Meinung hat,
danke.
Dann wären wir mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir das nicht besprechen würden. Ja, also von daher hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal vielleicht, also Cebit gibt's ja nicht mehr, dass wir uns zumindest irgendwie vor Ort mal oder in Deutschland das nächste Mal zum Tischtennis wiedersehen. Also wenn der Andi Lenz
das hört. Ich vermisse das sehr. Da ist was verloren gegangen. Und zwar, da ist Kultur verloren gegangen.
Ja.
Durch die Cebit.
Empfindest du das wirklich so? Also das ist wirklich so ein...
Ja,
so, weil es gibt
absolut.
Ja mindestens genauso viele Stimmen, die sagen, ja, alles Schnee von gestern, eine Messe braucht kein Mensch.
Nein, das sehe ich nicht so. Ich halte eine Messe und den persönlichen Kontakt nach wie vor für sehr, sehr wichtig. Dennoch glaube ich, dass das Messeformat sich komplett weiterentwickeln wird.
Ja.
Und generell das Veranstaltungsformat. Aber ich möchte es wirklich nicht missen, dass wir die Möglichkeit haben, immer noch in persönlichen Austausch zu gehen, Menschen kennenzulernen, auch mal so, weißt du, durch Hallen ohne Ziel, selbst gestecktes Ziel, ja, schlendern zu können.
Und das konnte man ja sehr gut.
Und Dinge zu entdecken. Das konnte man da sehr gut. Und das fehlt. Wir haben nach wie vor die IFA. Ja, wir haben die IAA. Ich freue mich wirklich sehr, dass die IAA im nächsten Jahr in München stattfindet. Ich finde die Standortwahl sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass es auch der richtige Standort ist für die IAA. Ich glaube auch, dass das Konzept der zukünftigen IAA das richtige Konzept ist. Aber wir brauchen diese Begegnungs... Das hört sich fast an wie auf dem evangelischen Kirchentag. Wir brauchen diese Stätten der Begegnung, weil wir sind soziale Wesen. Das darf man nie vergessen. Und im direkten Austausch, insbesondere wenn vielleicht noch zwei, drei andere dazukommen, die aus völlig anderen Himmelsrichtungen, völlig andere Perspektiven haben, das hat eine ganz andere Dynamik, als wenn du einen Zoom-Call aufsetzt und sagst, oh, ich weiß gar nicht mehr, wen ich einladen soll. Wer kann denn hier noch in irgendeiner Art und Weise was Sinnvolles zu der Party beitragen? Und das brauchen wir. Wir brauchen Wissenspartys.
Ja, und dieses wirkliche Treffen vor Ort und physische Treffen, das also ist ja auch das, was Beratungsunternehmen oder Agenturen oder Leute, die sich halt mit diesen digitalen Arbeitsplatzkonzepten auskennen, was ja Unternehmen auch schon feststellen, dass solche Tools wie Teams oder Zoom oder keine Ahnung, welche Zusammenarbeitsplattform die einzelnen Unternehmen daneben, die werden nie das persönliche Treffen wirklich ersetzen. Ja, es soll eine Ergänzung sein und nicht irgendwie das die Veranstaltung vor Ort ersetzen, weil die hat immer noch ganz andere Beweggründe und einen ganz anderen Charakter. Aber es ist halt eine Ergänzung. Ne? Und so sollte das halt auch ganz im elektronischen Sinne
betrachtet werden. Eine gute Ergänzung.
Ja, auf jeden Fall.
Wir können vielleicht ein bisschen was wegnehmen von dem traditionellen Althergebrach und dadurch auch effizienter werden.
Ja.
Insbesondere kann die Ergänzung zu wahnsinnig viele zusätzliche Features und Möglichkeiten dir schaffen. Aber das muss getan werden. Und nochmal, ich kann es immer nur wiederholen. Das Ding wird noch einige Zeit so weitergehen, bis wir hier einen Impfstoff haben, werden wir nicht zu diesen neuen Normal zurückkehren können. Und das müssen wir begreifen. Und ich hoffe, also je schneller wir das gesamtgesellschaftlich begreifen und das vor allen Dingen in den verschiedenen Branchen und Industrien, umso schneller können wir viel, viel gestärkter raus und übrigens Wettbewerbsvorteile dadurch auch schaffen für den Standort wieder. Da bin ich einfach kompletter Lokallobbyist und Patriot. Absolut, ja. Absolut. Wenn es in einer gewissen Art und Weise was mit Patriotismus rangebracht wird, dann sage ich, ja, ich bin Lokalpatriot, auf jeden Fall. Ja, ich weiß, also der Standort Deutschland ist mir wichtig, gar keine Frage, aber ich, wie gesagt, ich weiß eher, was in Gelsenkirchen, Dortmund und Terne und Wanne-Eickel abläuft, als was ich in Rating. Ja, und da sprechen die schon anders, obwohl das irgendwie nur 50 Kilometer in Richtung Südwesten geht.
Ja.
Also, ne, also ich bin da wirklich so Mikro vom Mikrolokalpatrioten bis Standortlobbyist ist dann so mein Ding.
Wird alles abgedeckt. Sehr schön. Naja, dann, wie gesagt, also wir werden den Weg bestimmt nochmal irgendwie, wenn du wieder den Weg nach Deutschland gefunden hast, nochmal zu irgendeiner wirklich physischen Verabredung
ganz müssen. Sicher.
Also da bin ich sehr optimistisch. Also wenn es Hannover ist, dann habe ich da am wenigsten Probleme mit. Wie gesagt, wir können bestimmt bei den Jungs und Mädels von T3N mal die Tischtennisplatte ausleihen.
Ja, das sollten wir tun, Andreas.
Alles klar, Sascha. Dann danke ich dir erstmal.
Ich danke dir. Und,
genau. Wir hören und sehen uns dann
das nächste Mal. Klassiker, bleib gesund.
Ja, genau. Ja. Bleib gesund und wir sehen uns in alter Frische.
Super, ich wünsche dir was. Ja, danke dir. Ciao.
Ja, das war sie auch schon wieder. Die 7. Episode des EP Digital Workplace Podcastes. Ich hoffe, für euch war es genauso spannend und interessant wie für mich während des Gesprächs mit Sascha. Vielen Dank, Sascha, nochmal für deine spannenden Insights, nicht nur in die tägliche Arbeit des Head of Digital Transformation bei der Daimler AG, sondern auch bezüglich der ganzen Themen, die wir gestriffen haben zum Thema Digitalisierung. Hier im Podcast geht es dann in 14 Tagen mit dem nächsten Gesprächspartner weiter. Bleibt gespannt, wer es sein wird. Wir werden euch natürlich rechtzeitig vorab informieren. Bis dahin bleibt gesund. Ciao, tschüss aus Hannover.